Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter, Fondsmanager, seit 40 Jahren im Markt und natürlich nie das Interesse daran verloren, was gerade so passiert.
Und zurzeit passiert ja einiges. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. 16.000 Punkte, das ist das, was der DAX sich anschaut. Und wir sind nicht mal weit entfernt vom Allzeithoch, aber trotzdem, ich höre viele kritische und skeptische Stimmen. Ist das der deutsche Pessimismus eigentlich? Was zu schön ist, um wahr zu sein, das kann nicht wahr sein. Reden wir jetzt so lange die Rezession herbei, bis etwas kommt, was dann tatsächlich so aussieht? Hat sich der deutsche Aktienmarkt zu weit vorgewagt?
Muss man sich erstmal anschauen, was ist der deutsche Aktienmarkt? Wenn ich mir den DAX-Index angucke, zu dem passen natürlich die 16.000 Punkte, dann stimmt das natürlich. Der Markt ist nah an seinem Allzeithoch und er ist da nicht in großer Gesellschaft, wenn man sich auf der Welt mal umschaut. Schon wenn man sich in Deutschland umschaut und geht auf die zweite Reihe, den MDAX, veritable Unternehmen, der ist bei weitem nicht auf seinem Allzeithochbereich. Der hat vielleicht die Hälfte der Strecke zurückgelegt und im TecDAX geht es auch nicht besser. Wenn man Deutschland mal hinter sich lässt und guckt auf den Markt der Märkte auf Amerika, dann sieht man, ja, der Dow Jones hat im Oktober letzten Jahres, als die Märkte am Tief waren, einen Rush nach oben gemacht, 6 Wochen. Dann war er in seinem Hoch und kommt jetzt seit einem guten halben Jahr überhaupt nicht mehr von der Stelle. Der S&P, großer marktbestimmender Index, 500 Werte, die alle Gewinn erzielen, hat viel später als der Dow Jones seinen Weg nach oben angefangen, bleibt stecken. Der Nasdaq hat Nachholpotenzial und der Russell 2000, der breite amerikanische Markt, hängt unten und kommt überhaupt nicht weg aus der Zone von unten, sodass man sagen muss, das, was wir jetzt hier sehen, 16.000 Punkte im DAX und All-Time-High und haben wir uns so weit vorgewagt, ist jetzt nicht deutscher Pessimismus, sondern das war ein Optimismus, der entstanden ist, weil alle Welt die 40 Aktien gekauft haben, die im deutschen Aktienindex nun mal drin sind dabei. Das ist die Geschichte hinter der Geschichte.
Also dann drehen wir das um. Also ungewöhnlicher, nicht nur deutscher Optimismus, sondern die Welt guckt sich das an. Die Unternehmen scheinen ja auch relativ gut zu performen. Aber den Markt, die Stimmung, die Einschätzung, was hat den überhaupt so weit gebracht?
Ich denke, das bestimmende Element sind sicherlich Zinserwartungen gewesen. Es war sehr auffällig. Viele, viele Jahre hinweg war die Zinsseite etwas, was man völlig ignoriert hat. Der Markt hat tendenziell fallende Zinsen gezeigt. Wir waren hinterher in einem Bereich, wo Liquidität, wo Geld, wo Kapital nichts mehr kostet. Es gab keinen Zins dafür. Da hat sich die Welt auf einmal geändert. Das heißt, was hat den Markt dahin gebracht? Das ist der erste Rutsch vor Wegnahme des Zinsanstiegs vor einem Jahr. Januar, Februar ging es runter. Und wir haben dann in einer Situation drin gesteckt, dass der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine begann und wir darüber geredet haben, warum fällt der Markt jetzt nicht weiter runter? Warum ist er so resilient, so widerstandskräftig dabei? Wir hatten es damals rausgearbeitet. Die zweite Ebene war, die Unternehmen haben einfach relativ viel Geld verdient. Und diese zwei Komponenten, die dann zusammenkamen, waren einmal der Druck auf dem Markt war da, Angst vor steigenden Zinsen, never fight the Fed, sagt man so leicht hin. Und das andere ist dann die Geschichte, dass man sagt, ja, aber wenn die Unternehmen diese Phase steigender Inflationsraten im Markt nutzen können, warum denn die Zentralbanken den Zins senken, dann gibt es eine gute Grundlage im Markt, warum die Kurse nicht fallen. Die Kurse sind nicht weiter gefallen, ab Oktober sind sie dann gestiegen nach oben hin. Und das war dann die wieder über den Tellerrand hinausgeschaut, die Erwartung, die Zinsen werden nicht weiter steigen. Wir werden eine Zinspause bekommen, es geht nicht weiter nach oben hin mit der Zinsseite. Der Druck auf die Unternehmen wird nachlassen und der Markt hat teilweise vorweggehandelt. Stimmt natürlich für Amerika, passt nicht für Europa. In Amerika sind die Zinsen in etwa da, wo die Inflationsraten sind. Die Fed hat das schon ganz gut im Griff, aber in Europa, wir sind noch meilenweit davon entfernt. Deswegen passt das nicht. Aber eins ist natürlich klar, der große Schalter für das, was an den Börsen sich bewegt weltweit, sind die USA. Wenn die USA in einen Zinssteigerungsmodus Stopp gehen, wenn die Zentralbanken nicht weiter annehmen, wird Europa auch nicht mehr viel mehr machen. Nicht ganz so weit hergeholt.
Und was heißt das jetzt in letzter Konsequenz? Also wir sprechen über Zinsen, Zinserwartungen, Zinshoffnungen oder Zinssorgen, wie auch immer. Also das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und damit sind im Grunde genommen die Politiken der Notenbanken hier ausschlaggebend. Und die wiederum hängen an der Inflationsrate.
Kann man so sagen. Inflationsraten waren tot. Es hat sich wirklich nichts getan. Durch Globalisierung war permanenter Druck auf den Arbeitsmarkt da. Die Kosten sind nicht nach oben hingelaufen. Wir hatten tatsächlich über einen langen Zeitraum keine Inflation. Und im Moment hat sich die Welt komplett geändert. Das, was tot war, war doch nicht tot. Die Inflation ist wieder da. Sie ist jetzt marktbestimmt und darum ist auf einmal Zentralbankpolitik natürlich wirklich Dreh- und Angelpunkt. Und die Zentralbanken sagen, die Inflation ist noch nicht aus der Welt. Wir müssen weiter annehmen. Und jetzt kommt es zu einem sehr interessanten Punkt. Ich habe eben mal gesagt, never fight the Fed. Aber die Märkte machen das im Moment. Sie stellen sich gegen die Fed und sagen, wir glauben euch das nicht. Wir glauben euch nicht, dass ihr die Zinsen weiter anhebt. Schaut man sich die vorweg gehandelten Zinssätze in Amerika an, guckt man ein halbes Jahr in die Zukunft auf den Dezember, dann wird vom jetzigen Zinsniveau schon eine Zinssenkung von 0,75% in die Kurse eingepreist. Das heißt also, die steigenden Kurse der Aktien, die wir in letzter Zeit gesehen haben, zielen darauf hin, dass die Zinsen nicht weiter angehoben und gesenkt werden. Man guckt ein halbes Jahr in die Zukunft und sagen, nö, ihr werdet den Zins nicht weiter annehmen, auch wenn es jetzt im Moment sagt, es ist pure Rhetorik. Es gibt da drei Argumente, was die Märkte sagen. Entweder die Inflation ist schon weg, sie sinkt und sinkt und ihr braucht nicht mehr annehmen, oder aber die steigenden Zinssätze haben den Markt in eine Rezession geführt und darum werden die Zinsen nicht angehoben. Oder es wird was ganz anderes passieren, irgendein exogener Schock, wo die Zentralbanken dann auch sagen, nee, wir können den Zins nicht annehmen. Das ist im Moment die Mischung, in der der Markt sich bewegt.
Wir lernen gerade, Herr Weinreiter, ein neues Wort, die Gierflation. Unternehmen, Branchen, die als Trittbrettfahrer der Inflation schamlos Preise überproportional anheben und so Gewinne machen wie geschnitten Brot, aber dann geht ja die Inflation gar nicht zurück. Oder anders, dann holen wir die gute alte Bedürfnispyramide aus der Schublade und schauen nach, was sind denn die Grundbedürfnisse? Schlafen, Essen, Sex. Ich habe das nachgelesen, das ist wirklich so. Also mit anderen Worten, da bleibt nichts mehr übrig für Konsum.
Ich gehe jetzt bewusst mal rein in den Anfang Ihres Statements. Gierflation, cooles Wort, neues Wort, aber es besagt nichts Neues. Es besagt einfach, dass in der Anfangsphase einer Inflation Unternehmen tatsächlich in der Lage sind, ihre Preise zu erhöhen. Es kommt eine Stimmung auf, in der das gut funktioniert. Dann schreiten die Zentralbanken ein. Dann werden die Konsumenten defensiver, weil ihnen weniger Geld zur Verfügung steht. Die Zinsen gehen hoch. Es gibt Druck auf die schwachen Unternehmen im Markt, die nicht mehr mitkommen. Dann kommt diese Phase, dann hört das auf. Das, was man hier Gierflation nennt, diese Preissetzungsmacht der Unternehmen, schwächt sich mehr und mehr ab. Und dann ist die Geschichte tatsächlich am Rollen, die Sie eben genannt haben. Rezession kann in diesem Moment in den Markt reinkommen, weil es genau das ist, was die Zentralbanken wollten. Denn sie haben ja keinen Einfluss bei der Inflation auf die Angebotsseite. Sie können die Produktion nicht steigern und durch mehr Waren Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht bekommen. Sie müssen auf die Seite der Nachfrage gehen, müssen sie abschwächen. Und wenn die Nachfrage abschwächt, gibt es wieder das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und die Preise hören auf, so stark zu steigen. Das ist das Spiel, was die Zentralbanken spielen. Einen anderen Einfluss auf den Markt haben sie nicht.
Und was machen jetzt die Zentralbanken, wenn die Zinsen weiter angehoben werden bei nicht sinkenden Inflationsraten? Die Wirtschaft gerät doch unter Druck. Müssen sie dann nicht die Zinsen senken, die Zentralbanken?
Trotz steigender Inflationszahlen?
Nein, nein, wegen steigender Armut, wegen Wohlstandsverlust, wegen der Gefahr sozialer Unruhen.
Ja gut, die Frage ist natürlich, haben Sie Ihren Zweck erreicht und gehen die Inflationszahlen runter? Wenn die Inflationszahlen runterkommen und die Zinsen sind auf einem relativ hohen Niveau, dann gibt es natürlich einen Zinssenkungsspielraum, bei dem die Zentralbanken wieder rauskommen können aus dem hohen Zinssatz dabei und dem Markt damit wieder die Luft zum Atmen geben. Das Problem, was wir haben, ist natürlich, dass sich die Weltlage insgesamt geändert haben und ein wichtiger Faktor für niedrige Inflation unter Druck gekommen ist, nämlich die Globalisierung dabei. China und Amerika sind sich im Moment überhaupt nicht grün dabei. Und es gibt eine Abkopplung der Märkte voneinander, sodass im amerikanischen Markt im Moment die Situation herrscht, dass alle Kapazitäten genutzt sind. Wir haben eine Arbeitslosenrate, die so niedrig ist wie vor 50, 60 Jahren. Also so niedrig war es über einen langen Zeitraum, über Jahrzehnten nicht mehr. So wenig Arbeitskräfte stehen zur Verfügung. Und das ist natürlich ein permanenter, latenter Inflationstreiber. Und das ist auch der Grund, warum die Zentralbank mit dem Zins hinterher runtergehen. wenn Armut und Rezession droht. Aber Rezession kann eben auch heißen, Stress und Druck bei den Unternehmen hinter, die am Anfang der Inflationszeit gepunktet haben. Sie haben das Wort Gierflation genannt. Aber hinter kommen sie unter Druck, denn sie müssen ihren Arbeitnehmern hinter höhere Gehälter zahlen. Sie werden es fordern in diesem Umfeld. Und wenn es wenig Arbeitslose gibt, kommen die Arbeitnehmer auch damit durch. Und das kann die Inflation natürlich wieder in Gang halten. Und dann könnte es eine Rezession geben, die sich auf die Unternehmen auswirkt und ihre Gewinne, aber nicht auf den Arbeitsmarkt, weil immer mehr Produktion wieder zurück nach Europa und Amerika verlagert wird. Das ist die Angst und das ist die Sorge in diesem Kontext, dass es dazu kommen kann. Und dann wird es möglicherweise so sein, dass tatsächlich die Zentralbanken die Zinsen nicht senken können, weil die Inflationsraten partout nicht runterkommen dabei. Das ist das Dilemma, was entstehen kann.
Aber wenn es ernst wird an den Märkten, wenn die Kurse das Taumeln anfangen, dann müssen doch quasi die Zentralbanken zu Hilfe eilen, wie die Feuerwehr, und die Märkte löschen und retten. Werden sie das dann tun?
Ich weiß das nicht. Wir hatten diese Ausgangslage tatsächlich schon sehr lange nicht mehr. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass die Zentralbanken immer den Markt stützen, wenn es kritisch und ernst wird dabei. Sie konnten das ja auch immer machen, weil die Inflation schien ja wirklich kein Thema zu sein. Sie sank und sie sank und sie sank immer tiefer. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Europa ist es tatsächlich die zentrale Aufgabe der Zentralbank, den Geldwert stabil zu halten. In den USA ist das ein bisschen anders. Da gibt es dieses Doppelmandat. Ja, die Inflationsraten sind wichtig, aber das Wohlergehen der Wirtschaft in Amerika hat eine genauso hohe Priorität. Und das kriegt dann die hohe Aufmerksamkeit, sodass man sagen könnte, vielleicht in Amerika, Europa, wenn die Inflationsraten nicht runterkommen, wird einen Weg gehen, der für die Märkte kein leichter wird dabei.
Jetzt kommen Sie ins Spiel, jetzt kommt der Risikomanager ins Spiel. Der Risikomanager muss ja zunächst einmal das Risiko kennen, benennen, bevor er es managen kann. Was ist denn momentan das Risiko? Ist es so, dass die Gefahr weiter steigender oder zumindest nicht fallender Inflationsraten und damit die Gefahr der Enttäuschung der Zinshoffnungen der Märkte? Ist es so einfach wie kompliziert?
Es ist so einfach, exakt. Das ist genau der Punkt. Die Märkte haben auf diese Hoffnung, dass die Zinsen nicht weiter nach oben hingeht, ein ganz wichtiges Argument gefunden, um steigende Kurse zu rechtfertigen. Sie haben die Kurse nach oben hingezogen und wenn dieser Stützpfeiler wegbricht, dann hat der Markt natürlich ein Problem.
Und wann wird es soweit sein? Wann bricht dieser Stützpfeiler weg?
Naja, wenn die Hoffnung der Marktteilnehmer, wie sie bis jetzt getragen haben, stirbt. Wenn die Hoffnung weg ist, dann geht es ganz schnell. Es geht ganz dynamisch. Und wie schnell und dynamisch das gehen kann, haben wir am Anfang des letzten Jahres gesehen. Als die Erwartung in den Markt kam, die Zinsen werden raufgesetzt, zack, brach der Markt weg. Das kann natürlich genauso noch einmal passieren, wenn diese Hoffnung dem Markt entzogen wird, wenn die Inflation nicht runterkommt und wenn die Zentralbanken weiter anheben, um die Geldwertstabilität zu verteidigen. In Amerika, gerade vor dem Hintergrund, dass das Hauptproblem, was man immer sieht, Arbeitslosigkeit, im Moment überhaupt kein Thema ist. Und darum ist es tatsächlich der Fall, dass die Amerikaner von der Zentralbank aus den Zins weiter anheben könnten. Der Druck wird dann nicht auf die Arbeitnehmer gehen, die sind im Moment ausgelastet, sondern auf die Gewinne der Unternehmen. Stützpfeiler weg, Krach.
Was macht jetzt der Risikomanager? Was machen Sie? Wie gehen Sie mit diesem Risiko um? Wie managen Sie das?
Gut, man muss einfach da mal auf die Prämissensetzung gehen. Das eine wäre, irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, weil man glaubt, man wüsste, was in der Zukunft passiert. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, all unsere Erfahrung sagt uns, das können wir nicht. Wir können nicht vorhersagen, was im Markt passiert. Es sind zu viele Variablen drin. Dann ist im Moment ein Risikomanager so positioniert, dass er sagt, wir sind noch im Aufwärtstrend. Wir sind noch investiert. Wir bewegen uns noch mit dem Markt. Und das Risiko im Moment wäre, dass der Markt runterkommt. In dem Moment, wo er es tatsächlich tut, weil alles das, worüber wir eben geredet haben, sind ja nur Möglichkeiten, keine Fakten. Das ist die Angst, die immer mitschwingt dabei, die Sorge. Es kann etwas schiefgehen, aber passieren muss es ja überhaupt nicht. Das heißt, im Moment, wo noch nichts passiert ist, sind wir als Risikomanager investiert, denn unser Risiko wäre es jetzt, im steigenden Markt nicht ausreichend dabei zu sein.
Was heißt denn das konkret? Wie sind Sie denn derzeit positioniert im Markt?
Der Grundfaktor, den wir haben, sind verschiedene Strategien, die breit diversifiziert sind. Die einen sind dynamischer, die anderen sind ein bisschen träger und insgesamt bewegen sich so im Markt, dass in der Mitte das Geschehen schon stattfindet. Aber wenn man es mal ganz einfach macht, gehe ich gerne auf einen unserer Fonds, der sehr schnell im Markt den Rhythmus aufnimmt und Woche für Woche so durchgetaktet ist, dass er ansagt, wie ist im Moment mathematisch betrachtet, wir haben über Mathematik eben schon mal gesprochen, der Standpunkt, den man jetzt im Markt einnehmen müsste, wenn man keine Vorhersage treffen will. Das ist ein Fonds, den haben wir jetzt seit fast 30 Jahren im Markt, hat vor 2,5 Jahren ein Upgrade bekommen, weil die Zinsseite im Markt natürlich im negativen Zinsumfeld mit den permanenten Eingriffen der Zentralbanken nicht mehr funktioniert hat. Wir haben ihn geöffnet dabei und jetzt hat er zwei richtig spannende Elemente, die immer wieder für die Kommunikation interessant sind. Einmal sagt er, wie weit bin ich in Amerika investiert, wie weit bin ich in Europa investiert. Und meistens haben die Amerikaner die Nase vorn. Und so war es auch im letzten Jahr. 80% der Aktien des Fonds waren in Amerika. In diesem Jahr, seit Oktober, seit dem Tief der Märkte und der großen Trendwende Dollar-Euro, hat sich das komplett gewandelt. Europa hat seit einem halben Jahr die Nase vorn und der Fonds ist zu 80% in Europa. Ganz wichtige Ansage, wenn man sich die Märkte und die Währung weltweit ansieht. Und dann kommt der Vergleich, wie viel Prozent ist er jetzt überhaupt in Aktien investiert? Und dieser Fonds, wenn man ihn verstehen will, muss man das wissen, kann maximal 80% in Aktien investieren. Und im Moment hat er 70. Also es ist eine sehr offensive Position hier und jetzt in diesem Augenblick. Absolut passend und schlüssig, wenn man nicht versucht, etwas vorhersagen zu wollen, von dem wir glauben, dass man es nicht vorhersagen kann. Nämlich das, was morgen und übermorgen und nächste Woche passiert, an den Märkten oder auch sonst wo im Leben. Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt, was macht ein Risikomanager? Weil er weiß, dass er Risikomanager ist, weil er weiß, dass er Mathematik einsetzt, die ihn aus dem Markt rausholt, wenn es runtergeht, kann er es aushalten, im steigenden Markt dabei zu sein, denn er weiß, wenn es runtergeht, greifen die Verkaufssignale und die Quoten werden rasant schnell nach unten hingefahren. Das macht ein Risikomanager im Moment aus dem Markt, so wie er jetzt aufgestellt ist.
Also momentan, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, 80% Europa, 20% Amerika, also das Pendel in die andere Seite geschlagen, also in Richtung Europa und auch das Thema Aktienliquidität. Maximal sind es 80% Aktien, 20% Liquidität und sie sind nahe dran mit 70% Aktien und eben 30% Liquidität. Und das ist quasi, sind ihre Stellschrauben, das zeigt ihnen dann, wo es lang geht am Markt.
Ja, ich würde aber eher sagen, nicht, das zeigt uns, wo es lang geht am Markt, sondern ich würde sagen, das zeigt uns, wo der Markt hergegangen ist in der Vergangenheit und wo er jetzt im Moment gerade steht. Das ist tatsächlich diese Momentaufnahme. Und weil wir wissen aus der ganzen Erfahrung heraus, wie schnell sich das ändern kann, man braucht hier nur mal zurückdenken in die jüngste Vergangenheit, dann folgt der Fonds tatsächlich und die Strategien, die mathematischen Ansätze der Risikomanager folgen dann dem Markt. Und das ändert sich mit den steigenden und fallenden Kursen so schnell, dass wir sagen können, nächste Woche, in 2 oder 3 Wochen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen.
Wenn die Hoffnung der Marktteilnehmer stirbt, dann geht's ganz schnell und ganz dynamisch. Martin Weinrauter, Risikomanager seit vielen, vielen Jahrzehnten. Dankeschön für die Einblicke in Ihre Welt.
Gern geschehen.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.